Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Ich bin Christiane Löll und bei mir ist Nora Sager. Heute geht es um ein Thema, das besonders an lauen Sommerabenden wichtig wird, wenn man bei Freunden oder mit der Familie grillt und dabei vielleicht Lust auf ein Bier hat oder zwei, man aber keinen Alkohol trinken möchte. Inzwischen gibt es ja zahlreiche Biersorten ohne Alkohol, aber da stellt sich mir die Frage, wie kann man eigentlich alkoholfreies Bier brauen? Wie geht das? Weil die Gärungsprozesse beim Bierbrauen, die führen eben nun mal dazu, dass Alkohol entsteht. Wie geht das also ohne? Was steckt da dahinter? Nora, ich setze da auf dein Wissen und dass du mir das erklären kannst.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Ja, das ist absolut eine Frage für den Chemie-Nerd in mir. Hallo Christiane. Ich schicke gleich einmal vorweg, was ich nicht bin, ist eine Brau- oder eine Bierexpertin. Meine Spezialgebiete sind eher Chemie und Mikrobiologie. Aber zum Glück sind das zwei Gebiete, die beim Bierbrauen tatsächlich eine wichtige Rolle spielen. und wie alkoholfreies Bier entsteht, das begreift man am besten, wenn man sich erstmal den ganz normalen Brauprozess anschaut.
Sehr gerne. Und dann frage ich aber als erstes, was steckt eigentlich in Bier alles drin? Sag's nochmal für die, die es nicht wissen.
Das diktiert natürlich das berühmte Reinheitsgebot, beziehungsweise, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, diktiert es das vorläufige Biersteuergesetz von 1993. Das Reinheitsgebot ist nicht rechtlich bindend. Und dieses Biersteuergesetz besagt, die einzigen zulässigen Zutaten sind Hopfen, Gerste beziehungsweise aus Gerste hergestellter Malz, Hefe und natürlich Wasser. In Craft-Bieren sind manchmal noch weitere Zutaten drin, aber das ist ein Sonderfall. Wer die als Bier verkaufen will, der muss dazu tatsächlich erst einen Antrag stellen, also der muss sich das genehmigen lassen. Solche Sonderfälle spielen aber im Folgenden tatsächlich keine Rolle. Wenn wir uns jetzt den Brauprozess angucken, der startet mit Malz, also mit Gerstenkörnern, die kurz keimen dürfen und dann direkt wieder getrocknet werden. Und diese Keimungsphase ist deswegen wichtig, weil dabei Enzyme aktiviert werden, die dann zu Beginn des Brauprozesses die Stärke im Getreide in Zucker aufspalten. Also wir haben ein riesengroßes Molekül, nämlich die Stärke. Und die wird von Enzymen in viele kleine Zuckermoleküle zerlegt, insbesondere in Maltosezucker. Zusammengefasst, man versetzt das Malz mit warmem Wasser und erhält dann am Ende eine zuckrige Lösung. Und das ist die sogenannte Würze.
Und das geschieht bei jedem Bier, egal ob es am Ende Alkohol enthalten soll oder nicht.
Genau, das geschieht bei jedem Bier. Und anschließend wird die Würze gekocht, dann wird für das Aroma der Hopfen zugesetzt, dann wird die ganze Lösung wieder abgekühlt und bis dahin ist noch gar kein Trinkalkohol, sprich Ethanol, enthalten. Der entsteht nämlich jetzt im nächsten Schritt, wenn für die Gärung die Hefepilze zugegeben werden. Und die Hefe, die verstoffwechselt dann den Malzzucker, ebenfalls mit Hilfe von Enzymen, in Kohlendioxid, also im Grunde das, was hinterher das Gesprudel ausmacht, und in Ethanol. Dazu braucht sie in der Regel ein paar Tage und am Ende hat sie dann so zwischen 60% und 70% des Malzzuckers in Alkohol umgesetzt. Und der Rest des Zuckers wird während der Lagerung abgearbeitet, kann man sagen. Und so hat man am Ende ein klassisches alkoholhaltiges Bier.
Und wenn ich jetzt alkoholfreies Bier will, muss ich den Alkohol dann mühsam wieder entfernen?
Ja, das ist eine Möglichkeit. Ich kann aber schon früher im Brauprozess anfangen, den Alkoholgehalt zu drosseln. Und ein häufiges Verfahren dabei ist die gestoppte Gärung. Da setzt man der Würze Hefe zu und lässt sie bis zu einem bestimmten Alkoholgehalt, ungefähr 0,5 Volumenprozent, arbeiten. Und dann erhitzt man die Flüssigkeit einmal stark. Und danach, nach dieser Erhitzung, sind die Hefepilze tot und ihre Enzyme sind nicht mehr funktionstüchtig. Das heißt, es kann kein Zucker mehr zu Alkohol umgesetzt werden.
Also es ist doch Alkohol drin, ne? Das ist ja, habe ich irgendwo mal gehört, dass alkoholfreies Bier nicht komplett frei ist, richtig?
Ja, das ist tatsächlich richtig. Alkoholfreies Bier ist nicht komplett alkoholfrei. Ich denke, man würde besser sagen, es ist alkoholarm, denn es darf bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol beinhalten. Und das Unternehmen dennoch so tun dürfen, als sei es alkoholfrei, das liegt daran, dass auch in Lebensmitteln natürlicherweise Alkohol drin sein kann, zum Beispiel in Traubensaft oder in Sauerteigbrot. In einer sehr reifen Banane ist zum Beispiel 0,6% Alkohol drin und deswegen sind diese geringen Mengen von Alkohol nicht kennzeichnungspflichtig. Es gibt tatsächlich auch Biere namens 0,0. Da wird dann mit den eben beschriebenen Verfahren der Alkoholwert unter 0,03% gedrückt und dann darf man abrunden und landet eben bei 0,0. Das ist quasi alkoholfrei, auch wenn natürlich das ein oder andere Alkoholmolekül da schon noch drin rumschwimmen kann. Es ist problematisch, dass auf Bieren alkoholfrei steht, auch wenn da noch bis zu 0,5% Alkohol drin sind. Denn manche Menschen wollen oder dürfen keinen Alkohol trinken, zum Beispiel trockene Alkoholiker oder auch Muslime, die halal leben möchten. Und für Letztere ist alkoholfreies Bier mit bis zu 0,5% Alkohol tatsächlich verboten. 0,0 Bier hingegen, das scheint in einigen muslimischen Gruppen als halal zu gelten, das darf also getrunken werden. Was man noch sagen sollte, trockene Alkoholikerinnen und Alkoholiker sollten so oder so kein Bier trinken, denn es kann sein, dass der Geschmack allein sie triggert. Und auch Kindern sollte man kein 0,0er Bier geben, einfach damit sie sich nicht zu früh an diesen Biergeschmack gewöhnen.
Und was passiert dann mit dem Zucker, der nicht weiter umgesetzt wurde?
Der bleibt drin und der sorgt dafür, dass alkoholfreie Biere, die auf diese Weise, also mit gestoppter Gärung hergestellt werden, meist so ein bisschen süßlich schmecken. Deswegen ist dieses Verfahren beliebt für Weizenbiere. Es gibt noch eine Methode, die funktioniert so ähnlich. Gedrosselte Gärung heißt die. Dabei werden die Temperaturen so niedrig gehalten, dass die Hefe nur ganz langsam arbeiten kann. Die kommt halt auch eigentlich erst bei Wärme so richtig in Schwung. Genau, und auch hier wird die Gärung dann schließlich durch kurzes Erhitzen gestoppt und es bleibt viel Restzucker übrig. Inzwischen gibt es sogar Spezialhefen, die dann ab einem bestimmten Alkoholgehalt einfach die Arbeit einstellen.
Und was ist, wenn ich gar kein süßes Bier mag?
Du bist mehr so eine Pilztrinkerin. dann kannst du beispielsweise auf Vakuumdestillation setzen. Das heißt, du brauchst dein Bier ganz normal, du lässt den Zucker vollständig umsetzen und dann entfernst du hinterher den Alkohol. Und zwar in einer Apparatur, in der starker Unterdruck herrscht. Und Ziel ist, dass der Alkohol verdampft. So, jetzt wird es chemisch und ein bisschen nerdig. Um das zu verstehen, muss man zwei Dinge wissen. Erstens, Alkohol hat einen niedrigeren Siedepunkt als Wasser. Und zweitens, je niedriger der Druck, der atmosphärische Druck, also der Umgebungsdruck, desto niedriger ist der Siedepunkt einer Flüssigkeit. Also bei Normaldruck verdampft Wasser bei 100 Grad. Das ist der Siedepunkt. Und Ethanol hat einen Siedepunkt von 78 Grad Celsius. Und wenn ich jetzt Ethanol bei Normaldruck abdestillieren möchte, dann müsste ich mein Bier auf eine Temperatur von knapp über 78 Grad erhitzen. Dann verdampft nämlich ein Großteil des Ethanols, aber nur ein geringer Teil des Wassers. Das Wasser möchte ich ja behalten. So, Problem ist aber, dass bei so hohen Temperaturen der Geschmack leidet. Daher jetzt der Trick mit dem Vakuum. Also ich senke den Siedepunkt beider Flüssigkeiten, indem ich Unterdruck herstelle. Jetzt muss ich das Bier tatsächlich nur noch geringfügig erhitzen, damit der Alkohol verdampft. Und die Aromastoffe, die mitverdampfen, manchmal werden so ein paar Moleküle quasi mitgerissen, die werden aufgefangen und dann ins Bier zurückgeführt. Und das ist ein Verfahren, das ist eher für herbe Biere geeignet.
Ich merke schon, das ist die Thematik für jeden Chemikertraum, oder? Und da du ja auch Host bei dem Audible-Podcast, sag mal, du als Chemiker warst, scheint mir, du hast eine Menge mitgenommen.
Ja, ich musste direkt an meine beiden Chemiker denken und das ist irgendwie schade, weil wir keine Bierfolge hatten. Wir hatten eine Destillationsfolge, wen es interessiert. Da ging es aber um Schnaps. Genau, es gibt noch ein weiteres nerdiges klingendes Verfahren, nämlich die Umkehrosmose. Und da wird auch quasi normal gebraut, alkoholisches Bier, und dann wird das Bier durch einen Filter gepresst. Und dessen Poren sind so klein, dass sich nahezu ausschließlich Wasser- und Ethanolmoleküle da durchquetschen können. Die sind nämlich kleiner als die Zucker- und die Aromastoffe. Und aus diesem sogenannten Permeat, also allen Molekülen, die sich durch den Filter gequetscht haben, da wird dann wiederum der Alkohol abdestilliert und das Wasser wird zurückgeführt ins Bier.
Okay, hört sich wirklich ein bisschen nerdig an, aber da gibt es bestimmt viele Leute, die sich richtig gut damit auskennen. Ich aber würde das Ganze jetzt so zusammenfassen. Es gibt zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Entweder stoppt man die Gärung, sobald die Hefe einen kleinen Teil des Zuckers in Alkohol verwandelt hat, oder man braut ein ganz normales Bier und entfernt anschließend den Alkohol.
Genau, also wofür ich jetzt irgendwie 5 Minuten geredet habe, hast du sehr gut in 10 Sekunden zusammengefasst. Es gibt noch ein paar Spezialtricks, also man kann zum Beispiel Würze herstellen, die nur wenig Zucker enthält, aber das sind Spezialfälle. Also das, was wir abgehandelt haben, sind so die gängigsten Verfahren. Möchtest du zum Abschluss noch ein paar Fun Facts zum Thema alkoholfreies Bier haben?
Absolutely, her damit.
Sehr gut. Also, ich habe bei der Recherche zum Beispiel gelernt, dass die Ostberliner Brauerei Engelhardt 1972 das erste alkoholfreie Bier Deutschlands auf den Markt gebracht hat. Warum in der DDR? Da galt eine strenge 0-Promille-Grenze beim Autofahren. Und deswegen hieß das Bier auch Aubi, was einfach kurz für Autofahrerbier war. Und die Wessis dürften tatsächlich bis 1973 am Steuer noch 1,5 Promille im Blut haben. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Die hatten alkoholfreies Bier jetzt also nicht so wahnsinnig dringend nötig.
Aber heute ist es bei uns auch ganz schön gefragt, oder? Weil also im Supermarkt kann man jetzt so viele Biere auswählen, die auch keinen Alkohol haben.
Ja, heute ist es, also auch bei uns haben sich ja die Promillegrenzen geändert und wahrscheinlich auch einfach das Bewusstsein für Gesundheit und für die Gefahren des Alkoholkonsums. Ich habe mal in die Statistik des Deutschen Brauerbundes geschaut. Und die Produktion von alkoholfreiem Bier, die war über die letzten Jahre tatsächlich relativ konstant. Also die pendelte so zwischen 6 und 6,8 Millionen Hektoliter. Aber was zurückgeht, ist der Konsum von alkoholischem Bier. Da sind wir ungefähr bei 85 Millionen Hektoliter jetzt. Also das sind fast 10 Millionen Hektoliter weniger als 2013. Will heißen, das Verhältnis quasi von alkoholfreiem zu alkoholischem Bier hat sich verändert. Alkoholfreies Bier macht inzwischen fast 10% der Gesamtproduktion aus.
Immerhin. Und vielen Dank, Nora, für die ganzen Erläuterungen. Und in dem Sinne wünschen wir euch auf viele schöne Grillabende diesen Sommer und immer eine sichere Heimfahrt. Und wenn ihr Bier trinkt, mit Alkohol oder ohne, dann denkt daran, ihr genießt das Ergebnis zahlreicher chemischer und mikrobiologischer Prozesse. Das habe ich heute gelernt. Wir sagen Tschüss und hoffentlich bis bald.
Tschüss, danke fürs Zuhören und ja, Prost, ne?
Prost.
Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.